ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Tina Drastik.
Dankeschön. Dankeschön für die Einladung.
Wir duzen uns, wir kennen uns nämlich von einer Ausbildung. Du bist Achtsamkeitslehrerin, du bist Tibetologin, hast viele Werke ins Deutsche übersetzt und wir wollen darüber sprechen, was Achtsamkeit denn überhaupt bedeutet, was sie kann und was nicht. Du bist aus Wien gekommen, dort lebst du. Ist dir bei der Anreise irgendwo Achtsamkeit begegnet?
Ja, eigentlich in so gut wie jedem Moment. Aber ausgehend von Wien, wenn wir schon bei Wien jetzt sind, da gibt es tatsächlich seit einiger Zeit Ansagen in der U-Bahn. Wenn man einsteigt, kommt manchmal, das war nicht heute oder gestern, aber immer wieder mal, bitte seien Sie achtsam, zwischen Bahnsteig und Waggon ist ein Spalt. Und wenn man in der U-Bahn drinnen ist, dann sagen sie, bitte seien Sie achtsam, vielleicht brauchen andere den Sitzplatz nötiger als Sie. Das zeigt so ein bisschen, dass achtsam sein ein Begriff ist, der jedenfalls ganz üblich ist in unserer Gesellschaft.
Bezogen auf diese Achtsamkeit, was beobachtest du da? Sind die Menschen achtsam?
Ich versuche mal primär zu schauen, ob ich achtsam bin. Und vielleicht nochmal zurück zu diesen zwei Aussagen. Das eine ist ja, dass man achtsam auf sich selber sein sollte, sich gut um sich selber kümmern. Und das andere, achtsam auch aufs Umfeld. Ja. Da fällt mir jetzt gerade so eine Aussage ein von Thich Nhat Hanh. Er ist eben vor kurzem erst verstorben, ein vietnamesischer buddhistischer Lehrer und Friedensaktivist. Seine Aussage ist zum Beispiel, oder eine seiner vielen Aussagen, Frieden beginnt damit, dass sich jeder jeden Tag um seinen Körper und seinen Geist kümmert. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt der Sache.
Dann möchte ich gerne zu deiner ersten Aussage zurückkommen, nämlich auf die Frage, wo dir auf der Reise Achtsamkeit begegnet ist. Sagtest du, ja eigentlich in jedem Moment. Wie spürst du das denn?
Gut, jetzt mal vielleicht um den Kontext überhaupt herzustellen, weil Achtsamkeit kann ja vieles heißen, aber das, worüber wir hier mal primär sprechen wollen, ist ja Achtsamkeit, wie sie mal grundsätzlich aus dem Buddhismus kommt, aber heutzutage in vielen, vielen Kontexten aufgegriffen wurde und damit auch in einem nicht-religiösen Setting, in einem nicht-religiösen Umfeld zugänglich gemacht wurde. Da geht's mal bei Achtsamkeit primär darum, dass ich eine Art von Lebensgestaltung wähle, wo ich tatsächlich im gegenwärtigen Moment präsent sein möchte. Das, was geschieht, tatsächlich erfahre und das ist jetzt noch das Tüpfchen auf dem I dabei, mir dessen auch gewahr bin, dass ich es erfahre. Also es hat viel mit Selbstwahrnehmung zu tun, genauso wie mit einem umsichtigen und aufmerksamen Wahrnehmen der Umwelt.
Welches Ziel hat Achtsamkeit denn?
Welches Ziel hat Achtsamkeit? Das ist eine wirklich nicht leicht zu beantwortende Frage. Aber ich glaube, kurz gesagt ist es, dass ich bei mir gut zu Hause bin und mit mir und in mir gut im Frieden bin und damit auch der Welt so begegnen kann.
Da gibt es jetzt manchmal Angebote für Wellness und Entspannung. Das ist, entnehme ich deinen Worten, also nicht gleichzusetzen mit Achtsamkeit.
Ich würde mal sagen, ein Nebenprodukt von Achtsamkeit ist Entspannung. Und mit Entspanntheit geht natürlich alles viel leichter. Das ist also auch für die Übung von Achtsamkeit ist es wunderbar, wenn ich da entspannt dran gehe. Das ist gar keine Frage. Aber das Ziel an sich ist nicht Achtsamkeit. Und Wellness, der Begriff ist ein bisschen inflationär. Es schadet ja nicht, wenn es einem gut geht, mal grundsätzlich. Also auch in diesem Sinn, Achtsamkeit ist wohltuend, ja, aber es ist kein Wellness-Angebot.
So viel ja, du sagst gerade, Wellness ist sehr inflationär. Ich habe den Eindruck, Achtsamkeit ist es genauso. Ist Achtsamkeit etwas, was sich eine Wohlstandsgesellschaft in heutiger Zeit leisten kann?
Ja, mit dieser Bewegung, wo Achtsamkeit sehr leicht zugänglich gemacht wurde und auch viele Menschen tatsächlich einen unmittelbaren Nutzen von ihrer Achtsamkeitspraxis erleben, nämlich dahingehend, dass sie tatsächlich entspannter sind, gelassener, dass sie mit sich selber vielleicht besser zurechtkommen und damit auch mit den Herausforderungen in ihrem Leben. Das hat es populär gemacht, ja. Und da ist ja grundsätzlich auch überhaupt nichts verkehrt daran. Aber natürlich gehen damit auch Schattenseiten einher. Und Kommerzialisierung ist etwas, was dann fast unweigerlich im Schlepptau passiert.
Du hast jetzt mehrfach von Achtsamkeitspraxis gesprochen. Wenn wir da mal ein bisschen in die Praxis gehen, was bedeutet denn Achtsamkeitspraxis? Wie sieht das konkret aus?
Ja, grundsätzlich Achtsamkeit, wie sie auf dem Buddhismus beruht, hat mit Schulung zu tun, mit Geistesschulung. Das ist also nicht etwas, was ich heute erwerbe und ab jetzt für immer habe oder heute bei einem kurzen Seminar kennenlerne und ab morgen bin ich perfekt achtsam. Nein, Achtsamkeit braucht viel, viel, viel Übung. Wenn jemand tatsächlich übt, das heißt im Idealfall täglich auch formale Achtsamkeitsübungen durchführt, dann wird er oder sie auch tatsächlich einen Nutzen davon haben. Davon bin ich überzeugt, das habe ich so oft beobachtet, vor allen Dingen bei mir selbst. Was die Übungen angeht, da ist ein breites Spektrum. Also eines ist, dass wir formale Übungen durchführen. Das ist ein bisschen so wie ein Labor, wie hier eigentlich gerade. Man hat eine eigene Zeit, man hat einen eigenen Ort, man hat ein klares Setting, wo man sagt, okay, hier und jetzt möchte ich mich für 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde, wie auch immer, für einen bestimmten Zeitraum dieser Übung widmen. Und ich kann das machen im Sitzen, ich kann es ebenso machen im Liegen, in anderen Körperpositionen. Und worum es geht, was die Übung angeht, ist, dass sich die Aufmerksamkeit bewusst und absichtsvoll in die zur gegenwärtigen Erfahrung für lenke. Das kann man natürlich auch unterschiedlich machen. Ich kann beispielsweise einfach hören, dem Vogelgezwitscher lauschen.
Jetzt hören wir die Klimaanlage.
Ich kann genau dieses Rauschen der Klimaanlage hören und einfach nur beim Hören sein. Oder ich kann meinen Atem wahrnehmen und mit der Aufmerksamkeit begleiten und mir dessen bewusst sein, dass ich jetzt meine Aufmerksamkeit ganz bei dieser Bewegung belasse. Oder ich kann mich ganz in meinem Körper verankern, den Körper insgesamt spüren. Also es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Grundsätzlich dabei ist, dass ich bewusst die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bezugspunkt lenke und mir dabei bewusst bin, dass ich das tue. Und wann immer die Aufmerksamkeit auf Wanderschaft geht, und das passiert ganz schnell und sehr oft, kann ich sie zurücklenken.
Jetzt hast du gerade die Praxis schon mal so ein bisschen erklärt, die Konzentration, sich gewahr werden. Kann eigentlich jeder Achtsamkeit praktizieren?
Das ist das Schöne daran, denn eigentlich machen wir nicht etwas, was wir nicht ohnehin könnten. Als Mensch, von unserem Organismus her, sind wir so angelegt, dass wir unsere Aufmerksamkeit immer auf irgendetwas lenken, nur meistens oder oft nicht bewusst und oft so, dass wir von einem zum anderen hupfen und das vor allen Dingen in unserer Zeit mit den unglaublich vielen Eindrücken, die wir ständig verarbeiten. Das heißt, die Aufmerksamkeit zu lenken, können wir, haben wir alle gelernt. Sie bewusst zu lenken, können wir hinzufügen und uns dabei noch dessen bewusst zu sein, dass wir es tun, das können wir auch mit ins Boot nehmen und damit jeder, der möchte, kann es. Und jeder, der sich Zeit dafür schenkt, kann es.
Gibt es da eine Eigenschaft, die besonders wirkungsvoll ist?
Neugier. Und der Wunsch, im eigenen Leben wirklich präsent sein zu wollen, anstatt es ein bisschen zu verschlafen. Also den Moment tatsächlich wahrzunehmen, wie er ist. Und unser Leben besteht nur aus Momenten. Immer der jetzige Moment.
Jetzt wollen wir auch darüber sprechen, was Achtsamkeit einerseits kann, und was Achtsamkeit nicht kann. Was kann sie denn?
Achtsamkeit an sich kann mal gar nichts. Aber wenn ein Mensch seine Aufmerksamkeit in dieser wachen, umsichtigen, freundlichen Art und Weise lenkt, dann besteht wirklich viel Chance dahingehend, dass man seine eigenen inneren Impulse verstehen lernt. Und auch merkt, dass ich nicht immer das tun muss, was da aufpoppt, sondern dass mir mehr und mehr Wahlmöglichkeiten sich auftun in meinem Leben. Dass ich also Gewohnheitsmuster, die vielleicht so im Autopilot immer wieder die gleichen Stücke spielen und mir immer wieder die gleichen Probleme auch machen, dass ich da innehalten kann und neue Wege finde.
Du hast es eben mal gesagt, ja, du hast das total an dir selbst gemerkt. Kannst du uns mal Beispiele nennen?
Jetzt übe ich schon so lang, deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen. Aber ja, doch, fällt mir gerade was ein. Ein Gespräch mit einer Person, die mir sehr nahe steht, war nicht ganz einfach. Es war schwierig, ich habe mich auch gekränkt und verletzt gefühlt, aber ich habe es gemerkt in dem Moment und habe tatsächlich geschafft, innezuhalten und mehr Verständnis für mein Gegenüber aufzubringen. Und damit hat sich die Situation entspannt. Nicht, dass sich alles in Wohlgefallen aufgelöst hätte, einfach so, natürlich nicht. Aber trotzdem, es war handhabbar. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort dafür, dass die Herausforderungen, die wir haben, handhabbarer werden und wir damit besser damit zurechtkommen.
Klingt so, als könnte das eine Hilfestellung sein, dass ich etwas vorher merke, was in mir vielleicht normalerweise abläuft. Also angenommen in einer Situation, wo ich mich gekränkt fühle, dass ich das merke und nicht gleich wütend reagiere. Das zum Beispiel. Jetzt auf der anderen Seite, was kann Achtsamkeit nicht?
Achtsamkeit ist kein Heilmittel per se. Es ist weder eine psychotherapeutische Methode noch eine medizinische Methode. Aber was sie kann, ist, dass ich eine andere Art von Beziehung mit mir und meinem Leben trete. Und damit kann sie sehr viel unterstützen, auch im Bereich von Umgang mit Krankheiten. Aber was sie nicht kann, ist eine Krankheit frontal sozusagen heilen.
Wer hat Achtsamkeit so entwickelt, wie es heute praktiziert wird? Du vermittelst zum Beispiel MBSR, das steht für Stressreduktion durch Achtsamkeit. Von wem kommt das?
MBSR speziell kommt von einem Mann namens Dr. Jon Kabat-Zinn, ein Amerikaner und Molekularbiologe. Er hat diese Form von Achtsamkeitsschulung entwickelt, aber natürlich ist er jetzt nicht der Einzige, der das Ganze zu Wege gebracht hätte. Wie schon eingangs gesagt, ist der Hintergrund buddhistische Achtsamkeitspraxis und viele Menschen haben dazu beigetragen, dass sie zugänglich wurde, auch in der westlichen Hemisphäre. Aber, und das ist jetzt das besondere Verdienst von Jon Kabat-Zinn, er hat Ende der 70er Jahre begonnen, in einem klinischen Setting, und zwar in einer Universitätsklinik in Massachusetts, ein 8-Wochen-Programm anzubieten, um Menschen zu helfen, mit ihren Herausforderungen besser zurechtzukommen und da auch selbst Verantwortung dafür zu übernehmen. Das war ein Setting, wo wirklich sehr viel Leid erlebt wird im Kontext der Palliativmedizin. Und dort hatte MBSR seinen Ursprung.
Kabat-Zinns Ziel war es ja erstmal, sowohl das Leid der Patienten als auch der, die in der Pflege tätig sind, zu lindern. Gab es darüber Ergebnisse? Wie lief das?
Ja. Ebenso auch Mediziner, das Verwaltungspersonal, es waren alle für ihn sozusagen die Zielgruppe. Er hat es mit einigen Kollegen, die auch aus der Wissenschaft, vor allen Dingen Neurowissenschaft kamen, dann auch geschafft, das Ganze wissenschaftlich begleiten zu lassen. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum MBSR dann über die Jahre tatsächlich bekannt und zugänglich wurde in westlichen Institutionen. Also heutzutage ist es ja nicht nur in den USA, sondern eigentlich ja in Europa, in so gut wie allen Ländern, aber auch in vielen anderen Ländern weltweit eine Möglichkeit, Achtsamkeit zu lernen.
Da klingt es ja danach, dass wir durch Achtsamkeit womöglich Stresssituationen erstmal begegnen, Ängsten in uns oder Dinge, die wir vorher von uns weggeschoben haben. Ist da Achtsamkeit womöglich eine Tür, die sich öffnet?
Vollkommen richtig. Deswegen ist es so wichtig, dass Achtsamkeit auch gut begleitet, die Achtsamkeitspraxis gut begleitet wird. Sozusagen durch verschiedene Schritte in der Übung die Stabilität in sich auch zuerst einmal entwickelt, die man braucht, um sich solchen Herausforderungen in sich stellen zu können. Denn ja, es wird das auftauchen, was oft gedeckelt wird, was man lieber wegschiebt. Der springende Punkt von Achtsamkeit ist tatsächlich, das, was ist, auch in mir, so anzuerkennen, wie es ist. Es ist ja ohnehin schon da. Also schaue ich besser hin. Aber das erfordert natürlich eine gewisse Sicherheit in sich. Und die wird durch das Üben sukzessive aufgebaut.
Wann ist dir im Leben das allererste Mal Achtsamkeit begegnet? Weißt du das noch?
Nicht ganz genau, aber circa. Das war Ende der 70er Jahre. Eigentlich zur ähnlichen Zeit, wie Jon Kabat-Zinn das ganze Modell entwickelt hat. Aber damals war ich in einem völlig anderen Kontext. Nicht völlig anders. Ich habe Zugang zu Buddhismus bekommen damals. Und zwar speziell zum tibetischen Buddhismus in einer Form, wo jetzt Achtsamkeit nicht das große Label ist, mit dem man an die Praxis herangeht. Aber trotzdem war es Teil. Und ich erinnere mich an eine bestimmte Situation, das war dann in den 80er Jahren. Damals habe ich schon gedolmetscht. Ich habe dann Tibetologie studiert und viel gedolmetscht, auch für tibetische Lehrer unter anderem in Europa. Und in einem Kurs ging es darum, wie Achtsamkeit genau entwickelt werden kann. Und ich erinnere mich, das war für mich eigentlich eines der wichtigsten Elemente überhaupt. Und seither war mein Interesse daran ungebrochen.
Könntest du sagen, wie du dich verändert hast als Mensch durch die Achtsamkeit?
Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Geduld gelernt. Ja. Ich bin grundsätzlich von meinem Naturell her jemand, der sehr schnell normalerweise unterwegs ist. Alles besser heute als gestern macht oder morgen. Dass ich mit Druck das Gegenteil von dem erreiche, was ich möchte.
Tina Drastschik in SWR1 Leute, wenn wir über Achtsamkeit sprechen. Du hast jetzt einiges erklärt, was es bedeutet, wie man es anwenden könnte. Wenn wir jetzt ganz praktisch beginnen wollten, geht das im Hier und Jetzt?
Es geht immer und damit im Hier und Jetzt, ja. Kurze Antwort, ja.
Wie sieht das aus?
Das sieht so aus, dass jetzt gerade wir beide sitzen. Ne? Wir können uns dessen bewusst sein, dass wir sitzen. Bin ich mir dessen bewusst, wenn ich die Aufmerksamkeit nicht darauf lenke?
Ist die Frage, wahrscheinlich nicht so, ne?
Eher nicht so, ne? Das heißt, es braucht diesen Moment in mir, diesen Moment, wo ich bewusst die Aufmerksamkeit auf das lenke, was jetzt gerade ist. Das ist der springende Punkt.
Wenn ich jetzt gerade also merke, dass ich hier am Stuhl sitze, wie der Hintern auf der Sitzfläche sitzt, das wäre Achtsamkeit?
Das ist jedenfalls eine Facette von Achtsamkeit. Und in Verbindung damit kann jetzt alles Mögliche dazukommen. Nämlich beispielsweise, ich sitze am Computer und das schon über eine Stunde. Wir wissen alle, man sollte eben regelmäßige Pausen machen. Aber vielen von uns geht es so, dass man es einfach nicht merkt. Allerdings am Abend haben wir die Verspannung und die Augen tun weh und so weiter und so weiter. Also, was hilft ist, sich daran zu erinnern, wie ist meine momentane Verfassung, gerade jetzt. Und da kann ich, wenn ich zum Beispiel meine Sitzhaltung auf dem Stuhl wahrnehmen, merken, dass ich eigentlich sehr angespannt bin.
Ja? Die Schultern vielleicht eher ein bisschen hängen lassen.
Zum Beispiel. Also der springende Punkt ist mal wieder zu bemerken, was ist. Und dann die entsprechende Handlung kann sich daraus ergeben. Ne?
Wo es ja manchmal kleine Programme gibt schon, gerade wo du den Computer ansprichst, die mich erinnern, jetzt mal kurz vielleicht aufstehen oder eine kurze Übung machen, die ja im Grunde das Bewusstsein für meinen Körper schärft.
Ganz genau. Ja, wunderbar, sich von solchen Sachen unterstützen zu lassen. Ne? So altmodischen Post-it irgendwo hinkleben oder eben Apps. Da gibt's ja alles Mögliche mittlerweile. Mit Glockenton und Reminder und was auch immer. Klar, also solche Dinge nützen natürlich, wenn es einen unterstützt, innezuhalten. Mal zu merken, hier bin ich, also da ist ein Körper, da ist ein Geist. Ich dann merke, was braucht es, damit mehr Entspannung und ja, mehr Ruhe, Gelassenheit Einkehr halten darf.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, bietet sich das also an, die Achtsamkeit vielleicht zu bestimmten Tageszeiten zu praktizieren?
Aus meiner Sicht ja. Menschen sind verschieden, ja. Also für viele ist es so, dass die Regelmäßigkeit, und es betrifft auch die gleiche Tageszeit, einfach das Um und Auf ist. Andere sind spontaner und können es einfach zwischendurch so einstreuen. Also es ist unterschiedlich, aber aus meiner Sicht ja.
Wie hältst du's?
Ich bin der regelmäßige Typ.
Bedeutet nach dem Zähneputzen?
Nach dem Zähneputzen, richtig. Jede Früh. Die Früh ist reserviert für formale Übungen. Bevor das Getriebe des Tages beginnt, brauche ich diese Zeit.
Am Abend dann nochmal oder reicht dir das dann für den Tag?
Nochmal abends auch, vorm Schlafengehen, genau.
Durch das Üben eine eigene innere Sicherheit aufbauen, das geht über Achtsamkeit. Achtsamkeitstrainerin Tina Drastschik bei uns in SWR1 Leute. Was gibt's denn da für Achtsamkeitsangebote? Es ist ja ein riesiger Markt.
Ja, es ist tatsächlich ein riesiger Markt mittlerweile. In diesem Achtsamkeitstraining im nicht religiösen Setting wurde MBSR sozusagen zu dem Klassiker schlechthin. Das ist immer ein 8-wöchiger Kurs mit einer Kurseinheit pro Woche und selbstständigen Üben zu Hause dazwischen. Auf der Basis von diesem Kurs oder auch ein bisschen angelehnt an diesen Kurs haben sich sehr viele andere Modelle auch entwickelt. Beispielsweise eines, das nennt sich MBCT, das ist Mindfulness-Based Cognitive Therapy, das vor allen Dingen eingesetzt wird tatsächlich im psychotherapeutischen Kontext, um Menschen zu unterstützen, keinen Rückfall bei Depression zu haben. Aber dann, ich habe mir extra ein paar noch rausgeschrieben vorhin, wo ist meine... Ich habe nur 8, aber ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Da gibt es zum Beispiel Jurisite. Das ist ein Achtsamkeitsprogramm für Juristen und Anwälte. Dann gibt es ein MBEAT, natürlich alles englische Abkürzungen. Ja. Mindfulness-Based Eating Awareness Training. und so weiter. Also ob es für Schwangerschaft und Elternschaft ist, egal für welche Bereiche, es haben sich viele Menschen dem gewidmet, Achtsamkeit speziell auch für ganz bestimmten Kontext zu erarbeiten. Und ja, das ist ein großes Angebot mittlerweile.
Wie siehst du das denn aus deiner Erfahrung als Achtsamkeitstrainerin mit dem Background, dass es aus der buddhistischen Lehre her stammt, wenn da jetzt jemand kommt und das für Juristen anbietet, im Bereich Essen, für Schwangere, ist das sinnvoll?
Also meine persönliche Meinung ist, dass jedes Quäntchen von Achtsamkeit, die Qualität hat von Wachheit unterstützen, Freundlichkeit, eine umsichtige Haltung sich selber und anderen gegenüber, dass jedes Quäntchen in diese Richtung, egal wie es heißt, gut ist. Das ist meine persönliche Meinung. Natürlich ist es auch so, dass dadurch, dass es breiter wird und populärer wird, Kommerzialisierung ihren Einzug hält. Also es gibt natürlich Schattenseiten, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem glaube ich, unterm Strich ist es eine gute Entwicklung.
Eine der Schattenseiten, die immer wieder benannt wird, ist, dass es der Selbstoptimierung dient, die ja vielleicht auch erstmal was Gutes hat, aber wenn es dann im Kontext eines Berufs steht, dass man dazu gezwungen wird, immer schneller, höher weiterzukommen. Wie kritisch siehst du das?
Ja, die Selbstoptimierungsgeschichte, das ist ja ein Zugang, den so viele Menschen haben in unserer Gesellschaft, ja. Also auch wenn man es nicht so formuliert, ist trotzdem unterschwellig, schnell in diese Richtung geht und eigentlich mit sehr vielen Dingen, ja. Aus meiner Sicht, wenn die Achtsamkeitspraxis gut vermittelt wird und gut betreut wird in den Kursen, dann werde ich merken, wenn es in diese Richtung geht, auch merken, was es für einen Unterschied macht, ob ich diese Perspektive für mein Leben aufgreife oder eine wirklich wohltuende und umsichtige. Also ich glaube, man kommt dem ohnehin nicht aus in unserer Gesellschaft.
Wir sprechen über Achtsamkeit. Jetzt haben wir gerade über die unterschiedlichsten Angebote gesprochen. Ein riesiges Feld. Wie machst du ein seriöses Angebot von einem unseriösen aus?
Das ist natürlich immer eine heikle Frage. Keine Frage. Ich würde mal schauen, wer der Anbieter, die Anbieterin ist, welche Ausbildung sie hat oder er, welche persönliche Erfahrung die Person hat. Ich würde auf jeden Fall vorab entweder ein Einzelgespräch haben wollen oder eben in einer Einführung mir ein Bild von dieser Person machen können. Man wird nie hundertprozentig sich sicher sein können, ob man bei der richtigen Person gelandet ist. Ich glaube, das ist einfach so. Aber also Qualifikationen, Ausbildungen, persönliche Praxiserfahrung, das alles zusammen und dann noch der persönliche Eindruck, würde ich mal sagen, hilft einem, die Entscheidung zu treffen.
Du bist nicht nur in Wien vertreten, in dem Achtsamkeitszentrum, sondern reist auch regelmäßig, bist zum Beispiel auch regelmäßig in Baden-Württemberg. Da gibt es in der Ortenau einen Ort, ein buddhistisches Zentrum in Rennchen. Was ist das für ein Ort?
Okay, damit sind wir jetzt im buddhistischen Setting. Das ist ein Ort, der so circa vor 15 Jahren gegründet wurde. Es nennt sich Bodhi Path Zentrum. Bodhi Path, also übersetzt der Weg zum Erwachtsein, zum Erwachen, wurde begründet von einer Person, der auch mein Hauptlehrer war. Er hieß Sharma Rinpoche, er ist 2014 verstorben. Da geht's um buddhistische Praxis, deren Bestandteil eben Achtsamkeit ganz wesentlich ist und das im Rahmen vom tibetischen Buddhismus.
Jetzt haben wir gerade über seriös und unseriös gesprochen. Ist buddhistische Praxis die Achtsamkeit, ist die automatisch seriös?
Ich hoffe doch. Es wird immer von der Person abhängen, die unterrichtet. Und das kann man natürlich nicht generalisieren, aber ich hoffe doch, dass wenn buddhistische Lehrer, Lehrerinnen Achtsamkeit vermitteln und überhaupt auch buddhistische Anleitungen vermitteln, dass sie das in einer seriösen Art und Weise tun.
Wer jetzt beispielsweise nach Rennchen kommt, dort in das buddhistische Zentrum, der sieht erstmal eine ganz große Figur, die draußen im Garten steht, etwas Goldenes, kann das erstmal gar nicht so zuordnen. Ich bin da auch gewesen. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein sogenannter Stupa. Ein Stupa, das ist ein Gebäude. Pagode ist ein anderes Wort dafür. Das ist vielen bekannt aus Reisen in asiatische Länder. Ja, eigentlich den Zustand der Buddhaschaft verkörpert, ja, also symbolisiert, so. Und insbesondere dort ist ein Teil der Asche des Gründers mit in diesem Stupa eingebaut. Das ist die Besonderheit von dem Stupa dort in Rennchenulm.
Dieser Gründer war dein Lehrer, hast du gerade mal gesagt, Sharma Rinpoche. Was war er für ein Mensch?
Ein überaus spontaner offenherziger und in meinen Augen sehr weiser und mitfühlender Mensch.
Er hat das vermittelt, was du jetzt weitergibst. Das ist dann die sogenannte buddhistische Tradition.
Er war einer der maßgeblichen Meister in einer bestimmten Tradition, nämlich die auch meine persönliche spirituelle Heimat ist. Karma Kagyu ist das tibetische Wort dafür. War sozusagen in seiner Funktion dafür verantwortlich, dass die spirituelle Übertragung dieser Schule an die nächste Generation weitergegeben wird.
Und wenn wir jetzt wieder zu dem buddhistischen Zentrum in Rennchen kommen, was für ein Ziel hat so ein buddhistisches Zentrum mitten in der Ortenau?
Eine Anlaufstelle für jene zu sein, die sich für diesen Weg interessieren, Buddhismus kennenzulernen und dann vor allen Dingen auch eine sukzessive Betreuung in der persönlichen Praxis zu erhalten.
Das heißt, Menschen leben dort über einen längeren Zeitraum und machen sich damit vertraut oder wie läuft es?
In dem Fall ist es so, dass es ein Team gibt, das im Haus lebt, die eben selber praktizieren einerseits und auch andere unterstützen, die kommen. Dann laden sie auch buddhistische Lehrer, Lehrerinnen ein, die dort unterrichten. Und das wird dann wie ein Seminarhaus eben in Form von Kursen und Vorträgen angeboten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dort auch sich für einige Zeit zurückzuziehen, um selber mehr zu praktizieren. Aber sonst ist es primär ein Seminarhaus.
Wir haben jetzt über die Herkunft der Achtsamkeit gesprochen, im buddhistischen Sinne. Wir erleben es jetzt in unserem Alltag. Wenn du Kurse gibst und die Menschen das erste Mal mit Achtsamkeit in Berührung kommen, welche Veränderungen stellst du fest?
Dass Menschen sehr berührt davon sind, sehr berührt davon, wie es sich anfühlt, wenn man die Aufmerksamkeit bewusst lenkt und zwar in einer Art und Weise, die freundlich, liebevoll und akzeptierend ist. Ja. Dass das so einen Unterschied ausmachen kann in der Art, wie ich mich selber erlebe. Viele von uns sind so darauf getrimmt, immer mit dem inneren Selbstkritiker und der Selbstoptimierung uns wirklich, Knüppel in den Weg zu legen. Ne? Diese Form von Geisteshaltung, wo ich einmal innehalte und überhaupt mal schaue, was macht denn das mit mir, was da gerade passiert, kann wie ein Türöffner sein.
Stellst du das fest, gibt es bestimmte Lebenssituationen, dass sich die Menschen aufmachen zum Thema Achtsamkeit?
Meistens ist es so, dass es irgendwelche besonderen Herausforderungen gibt. Ja.
Also eine Krise, in der Krise liegt die Chance?
Mehr oder größere Krisen, ja. Mehr oder weniger große Krisen.
Mhm. Für dich hat es einen ganz besonderen Weg geebnet. Du bist mit dem Thema schon sehr lange beschäftigt. Dich bringt es immer wieder an neue Orte. Du wirst zum Beispiel im Sommer eine Gastprofessur an einer Universität in Kanada haben. Wie schließt sich da ein Kreis?
Ja, richtig. Das ist die richtige Formulierung. Da kommen mehrere Bereiche meines Lebens zusammen. Es ist das Herbstsemester, beginnt Ende August. Das Thema wird sein Achtsamkeit im indotibetischen Kulturkreis. Ich habe ja mehrere Säulen sozusagen in meiner Arbeit. Die eine ist die ganz praxisbezogene Achtsamkeitsschulung, die ich gebe, auch Ausbildungen übrigens für Achtsamkeitslehrer und Lehrerinnen zukünftige. Also das ist mal eine Sache, aber eine andere ist meine akademische Tätigkeit, die im Rahmen der Buddhismuskunde und der Tibetologie erfolgt. Diese Gastprofessur nütze ich, um die verschiedenen Strömungen, die es in den buddhistischen Traditionen in Asien gab, und zwar primär die Strömung in Indien und die Art, wie sie in Tibet aufgegriffen wurde, zum Thema Achtsamkeit noch einmal genau zu beleuchten und die Quellen dafür zu bearbeiten.
Also du wirst so tief eintauchen in dicke Bücher wahrscheinlich, oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau so. Und mittlerweile natürlich ist alles digital und nicht mehr dick, sondern am Computer.
Jetzt haben wir viel über Achtsamkeit gesprochen. Wann warst du denn das letzte Mal unachtsam?
Wahrscheinlich eben gerade.
Inwiefern?
Weil ich vorhin gerade gemerkt habe, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, was du mir für eine Frage gestellt hast. Das war ein Moment von Unsicherheit, wo ich dachte, was war die Frage?
Jetzt frage ich mich gerade, welche Frage meinst du?
Weiß ich nicht mehr. Das war irgendwann jetzt eben gerade in dem Verlauf. Auf jeden Fall, ich glaube, du hast es nicht bemerkt.
Nö. Ne? Hast du gut umschifft.
Ja. Aber das ist genau so ein Punkt, wenn ich abgelenkt bin, ja, die Aufmerksamkeit sich eben zerstreut und mir so die Zentriertheit verloren geht.
Das heißt, die Achtsamkeit ist eine Aufgabe wie lebenslanges Lernen.
Das unterschreibe ich. Sofort.
Dann sage ich danke für den Besuch in SWR1 Leute, Tina Drastschick.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.